Von der Urgemeinde wird gesagt, sie blieben in der Lehre der Apostel. Wir haben heute keine Apostel mehr, weil um ein Apostel zu sein, musste man den Herrn Jesus auferstanden live gesehen haben. Ausnahme Paulus, der als Apostel der Heiden besonders rekrutiert wurde. Für uns sind die Lehren der Apostel Römerbrief bis Judasbrief. Das sind die Lehrbriefe. Und wenn man die Lehrbriefe genau ansieht, dann sieht man, dass diese Briefe eine Mischung sind aus direkter Lehre und aus Praxis. Und das Evangelium ist immer Praxis. Und es gibt hier eine Bibelstelle, die mich immer erschüttert hat. Philipper 2. Ich möchte uns lesen ab Vers 19. Ich hoffe aber in dem Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich ermutigt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Denn sie suchen alle das ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Als ich das erste Mal bewusst las, sagte ich, das kann doch nicht sein, dass ausgerechnet von den Mitarbeitern des Paulus, die hier diese Zeichen, diese Wunder, diese Vollmacht, dieses gewaltige Geschehen Gottes gesehen haben, dass Paulus sagen muss im Philipperbrief, eine unkritische Gemeinde, das möchte ich betonen, Philippi war eine gute Gemeinde, war so eine Soldatenkolonie, da herrschte Zucht und Ordnung, also es war geregeltes Leben, dass er ausgerechnet an die Philipper schreiben muss, dass er niemand hat außer Timotheus. Da steht jetzt im Griechischen, im Grundtext, eine interessante Konstruktion. Da steht praktisch wörtlich, das kann man im Deutschen so eigentlich nicht wiedergeben. Er hat sonst niemand von deckungsgleicher Seelenhaltung. Also so müssten wir das wohl sehen. Also er legt jetzt sogar den Akzent drauf und sagt, die Einstellung, die in der Seele gesteuert wird. Er sagt, so hat er niemand. Alle suchen das ihre. Warum? Ist das normal? Wir sagen manchmal, Leute, wenn es um solche Dinge geht, auch seelsorglich normal. Ich möchte uns etwas zeigen, einfach nicht nur die Lösung, sondern auch, wo das herkommt. Und zwar, ich habe es lange nicht erkannt. In Sprüche 20:27, da kommt auch dann die Enttäuschung in der Gemeinde her. Da kommt der Perfektionismus her. Da kommt das Extrem her. Aus diesem Problem resultieren viele Probleme der Gemeinden. In Sprüche 20:27 sagt die Schrift, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Sie durchforscht alle verborgenen Kammern des Innern. Also sagt, ich sage es mal in der Techniksprache, das sagt praktisch die Bibel, der Geist des Menschen ist ein Kontrollorgan, das der Mensch durchcheckt. Nun wissen wir aus Epheser 2, Römer 5, 12 und ähnliche Stelle, Epheser 2, 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen in Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. In 5 wiederholt er es nochmal und sagt, die Gerettete, ihr wart vorher tot in Sünden. Das heißt, durch den Sündenfall ist im Geist des Menschen der Tod eingetreten. Gott sagt ja im 1. Mose 3, und 1. Mose 2,17 droht er es ihnen an und dort zeigt er es dann deutlich, nach dem Sündenfall, sofort, der Mensch ist geistlich tot. Er erkennt, dass er nackt ist, er erkennt, dass er Angst haben muss vor Gott, er erschrickt sofort. Aber das, was wir so unter Tod verstehen, ist ja nicht passiert. Er ist nicht sofort gestorben, sondern er ist verzögert gestorben. Das heißt, der Tod kam in ihn rein und dieser Tod sitzt im Geist. Das heißt, der Geist ist hier erstorben, das sieht man auch aus der Parallelstelle, wir werden das gleich sehen, da ist der Geist erstorben, Römer 8, Vers 9, weil die Bibel sagt, bei der Wiedergeburt wird der wieder lebendig, dieser tote Teil. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, um zu verstehen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Das heißt, da kommt letztendlich das Leben nicht in der ganzen Menschen. Die Erlösung hat drei Teile: Geist, Seele, Leib, wo erfasst wird. Und der letzte Teil geschieht erst bei der Auferstehung, dann wird der Körper erfasst. Vorher ist aber das Entscheidende, dass der Geist wiedergeboren wird, dass dort der Heilige Geist einzieht und das neue Leben geschieht. Und dann plötzlich ist wieder ein Gegenpol da. Aber im anderen Teil, in der Seele, im Körper, vor allem im Körper, sitzt das Alte, das noch nicht Erlöste. Und es gibt diese Spannungsfelder. Jetzt sagt aber die Bibel etwas, und jetzt möchte ich vor allem das nochmal betonen, was hier bei einem Menschen, der nicht wiedergeboren ist, der Normalfall ist. Und zwar Prediger 3, Vers 11. Da sagt Bibel: Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. Das heißt, der Mensch hat von Gott her, von der Anlage, Ewigkeit ins Herz gelegt, diese Ewigkeitssehnsucht. Jetzt ist aber geistlicher Tod da. Das heißt, diese Ewigkeitssehnsucht, das Verhältnis mit Gott in Ordnung zu sein, ist zerstört. Und das ist noch, also ich sage es jetzt einmal pragmatisch, einfach als, wie soll ich sagen, Beobachtung im eigenen Leben, im Leben der Menschen. Diese Ewigkeit, die ins Herz gelegt ist, wenn ein Mensch jetzt wiedergeboren ist, wenn ein Mensch gerettet ist, wenn ein Mensch der Herr Jesus hat, vor allem auch in der ersten Liebe ist das der Fall, dann ist diese Ewigkeitssehnsucht gestillt. Der Mensch ist völlig zufrieden, er ist im Gleichgewicht. Wenn jetzt der Geist des Menschen, diesen gesamten Menschen hier im Endeffekt auch kontrolliert, dann ist alles in Ordnung. Der Mensch ist im geistlich-seelisch-körperlichen Gleichgewicht. Aber Prediger 7, Vers 29 im gleichen Buch sagt dann sofort: Allein siehe, das habe ich gefunden, dass Gott den Menschen aufrichtig geschaffen hat, von der Schöpfung her. Aber sie suchen viele arglistige Machenschaften. Schlachter 51 hat übersetzt Künste. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Der nicht wiedergeborene Mensch hat dieses Loch im Geist, oder soll ich sagen in der Seele, er hat dieses innere Loch, dieses Vakuum, und es versucht er mit absoluter Gewalt zu stopfen. Wisst ihr, es ist doch unerklärlich, zum Beispiel jetzt ist ja gerade Fußball so in der Endphase. Jetzt siehst du, jetzt kommt es zu Aufständen, fast so, ich sag's mal so, Anarchie. Frankfurt habe ich gelesen, dass da dort sind die Leute ausgerastet. Das heißt, der Mensch versucht, das Loch zu stopfen. Der eine stopft es in ethisch schönen Dingen. Er ergibt sich der Kunst. Und ich werde es nie vergessen, als junger Bankangestellter hat unser Haus einmal ein klassisches Konzert veranstaltet. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben, ich habe immer gedacht, ja, Rockmusik, auch bei Blasmusik habe ich es auch gewusst, dass sie da auch durchdreht. Aber da habe ich das erste Mal einen namhaften Ebinger Fabrikanten, habe ich... Ich saß nicht weit weg, da saß in der zweitletzten Reihe, habe ich in Ekstase fallen sehr wegen dem, also Entschuldigung, ich habe nichts gegen klassische Musik, aber für meine Ohren ist es so ganz das, was mich anspricht. Also für mich war es ein Rätsel, wie wir hier in Ekstase fallen können. Der Mann ist in Ekstase gefallen. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wisst ihr, und jeder versucht es zu stopfen, der andere geht auf den Fußballplatz und rastet aus, wenn sein Fußballverein nicht gewinnt. Frauen machen es mit den Kleidern, Männer mit den Autos. Es gibt tausende Möglichkeiten, diese Seele zu stopfen. Man kann es auch mit Wissen tun. Man kann es mit allem Möglichen tun. Das heißt, das Loch muss halt gestopft werden. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Beim nicht wiedergeborenen Menschen, beim Ungeretteten, ist dieses Loch in der Seele einfach da. Und es wird in der Regel mit allen Mitteln versucht zu stopfen. Und da natürlich lauert dann der Teufel, der über diese Dinge die Menschen in die Sünde treibt. Und dann die Menschen in Bindungen ins Elend, Höhepunkt ist dann Droge bis zum Tod, was hier passiert. Aber jetzt heißt es mal vorsichtig, wir Gläubige sind doch wiedergeboren, wir sind doch gerettet. Die Bibel sagt zwar, ich habe immer noch Seele und Körper, wo nicht erlöst sind. Und jetzt sagt die Bibel etwas, Galater 5, Vers 17, und das ist der Grund, warum der Paulus so etwas schreiben muss. Also nochmal, damit wir uns richtig verstehen, bei den Unbekehren gibt es nur eine einzige Rettungsmöglichkeit, dass sie sich bekehren, dass sie den Herr Jesus aufnehmen, dass sie gerettet werden. Nur dann kommt das in Ordnung. Natürlich, das Wichtigste ist, ob die Seele im Gleichgewicht oder nicht ist, ist schon mal zuerst mal völlig egal, dass sie nämlich gerettet werden und in den Himmel kommen, dass sie nicht in die Hölle fahren müssen. Aber unabhängig davon, jetzt wird jemand gerettet, schon Gottes Kind, er ist in diesem Gleichgewicht, das ist alles wunderbar. Und dann siehst du nach einer Zeit, wenn die erste Liebe weggeht, plötzlich fängt es an, Disharmonie zu erzeugen. Das ist nicht mehr so im Gleichgewicht. Wo kommt es her? Und diese Disharmonie, die führt dazu, dass das, was Paulus hier beschreibt, passiert. Dass man trotz Errettung, trotz Gotteskindschaft, trotz gläubig sei, plötzlich andere Dinge sucht. Paulus sagt, sie suchen das Ihre. Soll ich so sagen, sie suchen ihr seelisches Loch am falschen Platz zu stopfen. Müssen wir mal ganz derb ausdrücken. Und es ist 100% so. Galater 5,17 sagt, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass er nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt, wenn mein Seelenbereich nicht, indem ich im Glauben mich für mit Christus gekreuzigt halte, wie die Bibel das ja lehrt, und vom Heiligen Geist kontrollieren lasse, wenn das nicht der Fall ist, dann bin ich trotzdem ein Gotteskind, bin ich trotzdem gerettet. Aber dieser Seelenbereich kann autonom, unabhängig von der Erlösung, kann er hier frei wirken. Und dann kommt es zu einem Spannungsfeld zwischen Geist und Fleisch. Und dann passiert etwas, dass ich mit meiner Gesinnung, mit meinem inneren Menschen etwas will, aber mein Seelenbereich, und von dem sagt ja der Paulus, dass beim Timotheus der Seelenbereich gestimmt hat, dass mein Seelenbereich was anderes will, das geht auseinander. Und dann kommt es zum Spannungsfeld und sagt, dann der Paulus, und das ist für mich erschütternd, die Folge davon ist, dass du nicht tust, was du willst. Und er schreibt es ja selber in Römer 7. Er verzweifelt dran und sagt, warum tue ich nicht, was ich will? Und erklärt es dann geistlich, ganz einfach, es kommt von dem Spannungsfeld. Wenn das so ist, dann kann ich ja im Prinzip jede Verirrung der Gläubiger, alles, was in gläubiger Kreise schiefläuft, erklären. Da wisst ihr, was da auch herkommt, dass wir uns richtig verstehen. Da kommt Perfektionismus her. Da kommen die Sekten her. Da kommen aber auch bestimmte Gemeindeformen her, wenn man dann versucht, über geistliche Dinge, die Gott gar nicht vorgesehen hat, diese Dinge zu stopfen. Da versucht man das Loch zu stopfen, indem man überfromm wird. Wenn es nicht klappt, dann wird man tolerant und versucht es da zu stopfen. Es gibt tausend Möglichkeiten. Ich könnte euch jetzt ganze Spielarten und Bewegungen und Menschen nennen, wo das der Fall ist. Aber ich möchte darauf verzichten, mir geht es ums Prinzip. In 2. Petrus 1,4 sagt die Bibel nochmals, was passiert bei ihrer Wiedergeburt. Und ich denke, dass das eine zentrale Rolle spielt. Im B-Teil heißt es, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das heißt, Begierde ist nichts anderes, wie der brennende Wunsch, dieses Loch in der Seele zu stopfen. Das ist es. Und er sagt, da lauert das Verderben. Da lauert der Teufel. Da lauern die Dämonen. Da wartet sie drauf, dich zu packen. Und mich genauso. Und es kann sogar geistlich aussehen. Darby hat es einmal erklärt. Ich bin nicht kein unbedingter Darby-Fan, aber ein Punkt, da teile ich das uneingeschränkt mit ihm. Er sagte, Gott gibt Haushaltungen, also das mosaische Gesetz, die Zeit der Gnade. Und er sagt, man stellt fest, bereits in den Bibeltexten und dann später auch in der Praxis, dass der Mensch in der Regel aufgrund von diesem Zerfallsprozess, das heißt, dass das Gleichgewicht nicht gehalten wird, sondern dass der Geist wiedergeboren ist und die Seele leicht abdriftet und ihr eigenes Leben führt, dass durch diesen Prozess in der Regel das, was Gott wollte, vom Menschen kaputt gemacht. Er hat es ganz drastisch ausgedrückt und sagt, die Haushaltungen scheitern am Menschen. Und sagt, am Schluss hast du immer bloß noch einen kleinen Überrest, der noch einigermaßen normal läuft. Und Gott muss dann irgendwie eingreifen. Ich kann das teilweise so sehen, nicht unbedingt 100% gleich. Aber Galater 6, Vers 7 sagt dann noch etwas und das hat mich doch tief erschüttert. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Ich lese jetzt mal was der Grundtext ganz wörtlich sagt. Denn wer hinein in sein Fleisch sät, der wird heraus aus seinem Fleisch verdorben ernten. Wer hinein in den Geist sät, der wird heraus aus dem Geist ewiges Leben ernten. So kann man das nicht übersetzen, eine deutsche Übersetzung. Aber so ist wörtlich gemeint. Schlachter hat übersetzt, wer auf den Geist sät, das ist Umgangssprache, das ist richtig. Aber in Wirklichkeit ist es so, da wo ich mich hineinbegebe, da wo ich investiere, Geist, dann kommen geistliche Dinge raus. Seele, dann kommen seelische Dinge heraus. Ich sage es einmal vereinfacht vorab, wenn ich dieses Loch in meiner Seele auch als Gläubiger nicht gestopft bringe, dann produziere ich in meinem eigenen Leben eine Katastrophe. Das ist Fakt. Das ist Fakt. 2. Petrus 2,20. Denn wenn sie durch die Erkenntnis oder Vollerkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt werden und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Das ist auch das Eingangstor zum Abfall, ist klar. Wir unterschätzen das. Wir tun immer so, und das ist ein Fehler, geistlich. Wir tun immer so, wie wenn der Mensch, immer, auch der in die Versammlung kommt, eigentlich geistlich wäre. Und wie wenn er lauter geistliche Bedürfnisse hat. Das stimmt aber so nicht. Er hat geistliche Bedürfnisse, aber er hat tiefgründig seelische Bedürfnisse. Und die große Frage ist nur, wie bringe ich dieses Loch in meiner Seele zur Ruhe, so dass es geistlich funktioniert? Und wenn man das einfach laufen lässt, dann hast du Gnosis. Dann hast du viele Menschen, die theoretisch alles wissen, aber im Seelenbereich, obwohl sie alles wissen, genau teilweise das Gegenteil tun, weil das ihnen Befriedigung bringt. Die Bibel nennt es nicht sehr schön, das geteilte Herz. Galater 2,19, Paulus hat es immer wieder aufgegriffen. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Er sagt praktisch, wenn ich mit Christus gekreuzigt bin, kann ich in meinem Fleisch so leben, dass ich für den Sohn Gottes lebe. Das heißt, nicht für meine Bedürfnisse. Aber das kann ich doch bloß, wenn das Loch gestopft ist, oder? Wenn das Loch nicht gestopft ist, kriege ich ein Problem. Kennt ihr das? Du hast ein ganz spannendes Buch. Ein ganz spannendes Buch. Und du hast ein ganz langes Kapitel zum Lesen in der Bibel. 4. Mose 7 hat 89 Verse. Und du liest dann deine 89 Verse. Von deinen 89 Verse sind mindestens 80 eine Wiederholung, wo 89 oder 80 Mal das Gleiche steht. Jetzt merkst du, wenn du das liest, ich beschreibe jetzt mein eigenes Leben. Jetzt merkst du, wie du das liest, wie du nervös wirst. Jetzt liest du halt aus Pflichtgefühl deine 89 Verse. Und dein Hirn und deine Seele zieht schon lange rum um die Ecke. Dort ist das spannende Buch. Kennt ihr das? Das ist Galater 5,17. Geist und Fleisch widerstreben einander. Ist nichts anderes. Nun ja, man muss das natürlich noch ein bisschen einschränken. Gott hat auch für unseren Fleiß und für unsere korrekte Haltung hat er ein Fleiß, wie soll man es früher in der Schule bekommen hat er eine Fleißbelohnung gesetzt. Wenn ich nämlich den letzten Vers lese, nachdem ich alle meine Silberschale und alle gefüllten Gefäße hier gelesen habe, sagt er, und wenn Mose in die Stiftshütte ging, um mit ihm zu reden, hörte er die Stimme zu ihm sprechen vom Sühnedeckel herab, der auf der Lade des Zeugnisses ist zwischen den beiden Cherubimen, und er redete zu ihm. Da kommt eine der schönsten Stellen über das, dass der Herr Jesus, der Sühnedeckel, dass er zu uns redet. Wisst ihr, die kommt dann am Schluss Belohnung. Aber versteht ihr, das Seelische ist ganz einfach. Seelisch zieht zu dem Buch. Wenn mir jetzt jemand erzählt, dass er das nicht kennt, na, behaupte ich was ganz Böses. Na, behaupte ich, er soll mal prüfen, ob er gerettet ist. Ich kenne keinen Gläubigen, der dieses Spannungsfeld nicht kennt. Paulus sagt, das hat jeder. 2. Korinther 5,14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selber leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Die Bibel sagt, die Wirkung des Todes, mit Christus gekreuzigt, begraben und auferstanden, hat letztendlich unter anderem einen großen Sinn und eine große Zielsetzung, dass wir im Herr Jesus leben und nicht mehr uns. Philipper 1,1 sagt zum Beispiel, Paulus und seinem Mitarbeiter, wir sind Sklaven Jesu Christi. Wisst ihr, das kann man das theoretisch, gesetzlich tun und sagen, ich will jetzt dem Herrn dienen. Und wisst ihr, das ist nicht das, was gemeint ist. Damit ist das Loch in meiner Seele nicht gestopft. dann mache ich im Zweifelsfall eine Lehre draus. Nur der Gott so streng dient wie ich, ist ein wahrer Gläubiger. Dann habe ich wieder eine Stopferei von meiner Seele. Statt das geistlich Echte. Weil das geistlich Echte bringt mich ins Gleichgewicht, bringt mich zur Ruhe. Wisst ihr, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wie kann das passieren? Wisst ihr, das sind so viele kleine, dumme, aber auch ernste, manchmal diffizile, manchmal böse, manchmal berechtigte Dinge. In Apostelgeschichte 15, 39, für mich mit das Schlimmste, was es gibt, da trennt sich der Paulus von Barnabas. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog woanders hin. Barnabas war der Mann, der Paulus in die Gemeinde eingeführt hat. Barnabas war sein wichtigster Mitarbeiter. Barnabas war ein geistlicher Mann. Barnabas war der Mann, deshalb Barnabas heißt Sohn des Trostes, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ein geistlicher Mensch. Er scheitert, wisst ihr, wo er scheitert? Was ganz, ganz eigentlich Lächerliches. Er scheitert eine familiäre Bindung. Das seelische Loch kann eine familiäre Bindung sein. Wo plötzlich die familiäre Bindung oder das seelische, das menschliche, wichtiger ist wie das geistliche. Interessant ist, dass der Barnabas nicht zurückkommt, aber der Kerle, um den der Streit ging, der Johannes Markus, der kommt zurück. Das ist interessant. Demas, 2. Timotheus 4,10. Ich möchte nur mal aufzeigen, was da für Spielarten gibt. Da gibt es viele. Ich könnte die ganze Bibel durchmachen, wenn er die Spielarten findet. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Dann ist er nach Saloniki gezogen. Crescens, dem ist gleich gegangen, nach Galatien. Titus ging nach Dalmatien. Da sagt er jetzt, von denen zwei sagt er nicht, dass das der Grund war. Aber es kann die Welt sein, wo plötzlich dieses Loch in der Seele zu der Welt zieht. Und plötzlich hat man weltliche Dinge im Kopf und dann gibt man die geistliche Preis. Und dabei sagt doch 1. Johannes 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch das, was in der Welt ist. Und dann erklärt er, was es ist, Augenlust, Fleischeslust. Wisst ihr, was das ist? Hochfahrt oder Hochmut des Lebens ist das Loch in der Seele. Er sagt, in dem Moment, wie ihr in die Welt geht, sie liebt habt, wird euer Loch zum Problem. Manchmal habe ich den Eindruck, es ist nicht bloß ein Loch in der Seele, sondern es ist ein riesiger Felsspalt, der klafft, der furchtbar ist, der wie eine Falle da sitzt. Und wenn ihr wissen wollt, wie das wirkt, lest Jakobus 4, wo er sagt, das geteilte Herz. Und dann geht der Jakobus so weit, der viel brutaler, wie der Paulus das beschreibt und sagt, unter der Inspiration des Geistes, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen. So weit geht er. Also wenn jemand hier sein innerer Schaden, sein seelisches Bedürfnis zur Nummer 1 hochstilisiert, dann ist er geistlicher Ehebrecher. Also dramatisch sieht man es ja nicht, er ist ja menschlich, ja natürlich ist es menschlich. Galater 2,14, vielleicht einer der dramatischsten Fälle in der ganzen Schrift. Der junge Paulus, noch nicht etabliert, der alte Führer der Gemeinde Petrus, sagt Paulus, als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelte nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus, vor allem, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Angst, Menschenfurcht ist eines der schrecklichsten Dinge und ist eine Wirkung dieses Schadens in der Seele. Obwohl Petrus das alles wusste und sich selber nicht dran gehalten hat, oder geheuchelt und hat sich angepasst. Das ist ein Riesenproblem im Reich Gottes, dass man sich anpasst. Weil ein großer Bruder das sagt, weil man Angst hat, dem gegenüber nicht klar zu stehen. Ich habe das erlebt. Ich habe mit großen Brüdern die Klinge gekreuzt. Es war so ähnlich. Dann haben sie zu mir gesagt, du darfst das nicht, du kannst doch das nicht lehren. Dann habe ich gesagt, warum? Du hast doch eine Lehrgabe. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, das ist ja wohl kein Argument. Entweder lehrt es die Bibel oder sie lehrt es nicht. Da merkst du, da kommt der menschliche Gedanke. Und da muss man frei sein von den Menschen, so haben wir keine Chance. In 1. Korinther 10 geht Paulus nochmals hin und erklärt nochmals diese Palette dieses seelischen Schadens, wie der wirkt, auch bei Gläubigen. Er sagt hier in 1. Korinther 10, dass das Alte Testament als Musterbeispiel gegeben ist. Und dann erklärt er in Vers 6, diese Dinge sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig wurden. Er sagt, das Alte Testament ist ein Beispiel, dass ich nicht versuche, mit menschlichen Mitteln dieser Schade, diesen Mangel, dieses Bedürfnis meiner Seele zu stillen. Das darf ich nicht. Weil das ist menschlich. Jetzt erklärt er, werde nicht Götzendiener, wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen, zu trinken, stand auf, um sich zu vergnügen. Man macht sich dann ruckzuck ein Götze, griechisch als Götze, Idol. Ich sage es jetzt in deutscher Aussprache. Da ist das Wort Idol her. Und da könnt ihr dann sehen, auch wie die Gläubigen plötzlich Idole nachläufen. Das können Prediger sein, das können aber auch christliche Sänger sein, das können aber auch weltliche Dinge sein. Dann läuft man denen nach und die Bibel sagt, Götzendienst. Da versucht man, was in seiner Seele zu stopfen. Und warum? Weil man die Ewigkeit im Herzen hat, aber das Ewigkeitsmittel nicht anwendet. Nächster Vers, lasst uns nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Unzucht ist das griechische Wort Pornoia. Das heißt, da geht es ja um sexuelle Dinge. Dass man das dann als Ventil nimmt, als Ausgleich. Ist dramatisch. Und die Bibel sagt, Gott wird Hure und Ehebrecher richten. Man läuft hier das Messer. Ist nur eine Frage der Zeit. 9. Lasst uns nicht Christus versuchen. Jetzt kommt die fromme Walze. Kinder, die fromme Walze. Wisst ihr, da ist das dann nur fromm verpackt. Wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Da kommen dann die frommen Dinge. Wenn man Gott dient, passiert das und das nicht. Wenn man Gott dient, passiert das und das nicht. Wenn man Gott dient, passiert das und das nicht. Da fordert man Christus heraus und schiebt dem Herr Jesus Dinge unter, wo er gar nie wollte oder gesagt hat. Überfrömmigkeit. Und dann sagt die Bibel, und sie wurden von der Schlange umgebracht. Das Spielstumme im geistlichen Leben. Vers 10, Mut auch nicht, wie auch etliche von ihnen murrten und durch den Verderber umgebracht wurden. Murre ist jetzt die Zusammenfassung, die allgemeine Unzufriedenheit, die sich dann in der Seele breit macht und die letztendlich dazu führt, dass man generell mehr will und nicht kriegt und dann völlig frustriert kaputt geht. Wo ist das Einfallstor für so etwas? 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Die Bibel sagt praktisch, es geht über Gedanken. Und diese Gedanke bildet über sogar Vernunftschlüsse Festungen in meinem Hirn. Jetzt sagt er nicht, jetzt brauchst du ausgefeilte Technik der Erkenntnis, sondern er sagt, das kann man nur zerstören durch Gehorsam, indem man sich kindlich wieder dem Wort Gottes und den Geboten Jesu unterwirft. Alles andere funktioniert nicht, aber der Kampf kommt über die Gedanken. Das muss uns klar sein. Und diese ganze Schiene, ich möchte hier weit davon weggehen, zu sagen, die Gläubigen, man hat es gern so, nur die Gottlosigkeit, nur die Lauheit, nur der Abfall. Ich halte sogar die Überfrömmigkeit für gefährlicher als die Lauheit. Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn jemand lau ist, dem brauche ich gar nichts erzählen. Wenn der ehrlich ist vor Gott und lau, hat er ein furchtbar schlechtes Gewissen. Da brauche ich meistens nur ein Stichwort, dann flammt es auf. Aber wenn jemand überfromm ist, wisst ihr, überfromm ist auch in jedem kleinen Dreck, Entschuldigung, wie ich es mal so sage, zu sagen, der Herr hat getan, der Herr hat getan, der Herr hat getan. Stimmt doch nicht. Entschuldigung. Stimmt einfach nicht. Die Bibel lehrt es so nicht, sondern die Bibel lehrt, dass du normal in deiner Eigenverantwortung ein bestimmtes Leben führst und dass Gott bestimmte Pflöcke gesetzt hat. Wenn du dann den Namen des Herrn anrufst, dann rettet er dich. Aber man kann auch die gesamte Heiligkeit Gottes und das gesamte, was er den Menschen gegeben hat und seine Fürsorge, kann man konterkarieren. Das heißt, man kann es auf den Kopf stellen. Man kann es billig machen, indem man dauernd, ich habe das erlebt, teilweise in Kreisen, nur noch der Herr, und wenn du mal gekratzt hast, dann war es eben nicht der Herr, sondern der Herr Meier, der das gemacht hat. Ist immer der Herr, aber da musst du Herr, hast den Namen von dem Menschen dahinter setzen müssen. Dann hast du gewusst, wer es gemacht hat. Ob es genauso richtig ist, natürlich, wenn Gott jetzt wirklich eingreift, nachweislich, dann Gott die Ehre zu geben, das ist ja was ganz anderes. Aber nicht billig zu machen, wisst ihr, das ist genauso. Überfrömmigkeit und Lauheit. In den zwei Spannungsfeldern spielt sich das alles ab. 2. Korinther 7, 4. Ich bin mit Trost erfüllt, ich fließe über von Freude bei all unserer Bedrängnis. Und wenn einer Bedrängnis hatte, warum konnte Paulus das sagen? Weil seine Seele im Gleichgewicht war. Und er war krank, Augenkrankheit, vermute man. Das war ja für ihn ganz schlecht mit seiner Schriften, die er hat verfassen müssen. Ich vermute das auch, dass das der Grund ist. Es gibt ja so Suskriptionen. Ich habe hinter, auf dem Ding habe ich ein Manuskript, wo man genau gucken kann, was in die Grundtexte noch hinter steht. Das steht in unserer Bibel nicht drin. Wer welchen Brief von wann wo geschrieben hat. Und es fällt auf, dass der Paulus so gut wie keine Briefe selber schreibt mit der Hand. Dass er immer diktiert. Ob es dann der Trophimus ist, ob es dann der Timotheus ist, egal wer. Entweder ein Verfasser oder ein Überbringer, aber Paulus ist immer der Autor und lässt sie dann schreiben. Ich vermute, dass das mit der Augenkrankheit zu tun hat. Er war ganz schön geplagt. Dann sagt er ja, ich bin mehrmals ausgepeitscht worden von den Juden. Ich habe auf Leib und Tod kämpfen müssen mit wilden Tieren. Er beschreibt das alles. Also wenn einer Bedrängnis hatte, dann der Paulus. Und sagt trotzdem, fließe ich über vor Freude und meine Seele ist zu Deutsch im Gleichgewicht. Also das ist das Musterbeispiel. Also es geht. Wisst ihr, da gibt es einen Punkt, den man einfach nüchtern, sachlich, bei aller Wertschätzung richtig einordnen muss. Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Damit sagt er ganz klar, auch die Kämpfe, die Leiden der jetzigen Zeit sind vorübergehend. Wir haben das große Ziel der Ewigkeit. Und sobald ein Mensch die Ewigkeit als großes Lebensziel hat, fängt schon ein Teil dieser Bedürfnisse der Seele, die nicht im Gleichgewicht ist, die ihr Mangel empfindet, sich zu regeln. Nicht alles, aber schon ein Teil kommt zur Ruhe, wenn man die Ewigkeit im Blick hat. Was hier genauso wichtig ist, und ich denke, es ist ein zentraler Punkt, 1. Korinther 7, 29. Kann ich, da darf etwas nicht vergessen, das schreibt der Paulus einer Gemeinde, die sagen wir mal so ist, dass ein amerikanischer Autor namens Gardner ein Buch geschrieben hat, in Englisch The Corinthian Catastrophe, das heißt die korinthische Katastrophe. Also Korinth war eine Chaosgemeinde, das muss man ganz ehrlich sagen. Und er hat dann aufgelistet, alles, was bei ihnen daneben lief, das wird er gar nicht so bewusst, wenn du nur den Text liest, wenn du das einmal aufgelistet hast, ihre Tabelle, muss sagen, ja, die haben eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber diesen Leuten schreibt er etwas, ein geistlicher Rat. Er sagt, das aber sage ich, ihr Brüder, die Zeit ist nur noch kurz bemessen. So sollen nun in der noch verbleibenden Frist die, welche Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als besäßen sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als gebrauchten sie sie gar nicht. Denn die Gestalt dieser Welt vergeht, ich will aber, dass ihr ohne Sorge seid. Wisst ihr, da kann man jetzt Lehre draus basteln. Aber da ist eine ganz klare Aussage drin, wir sollen das Diesseitige nicht so furchtbar ernst nehmen. Wir sollen als Männer unsere Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Die Frau soll sich in biblischer Art und Weise unter Unterordnung, unter Liebe, allem am Mann zuwenden. Aber trotzdem sagte Paulus, auch das ist nicht der kleine Götze, wo ich mein seelisches Loch stopfen darf. Sondern er sagt ganz klar, wie wenn er gar nicht verheiratet wird. Wenn du Trauer hast, wenn du weinst, sei dir bewusst, es ist Übergang, wie wenn du nicht weinen müsstest. Wenn du überschäumende Freude empfindest, mach es so, wie wenn du gar nicht weinen müsst, wenn du gar nicht Freude hättest, weil es auch bloß vorübergehend. Er sagt, diese Welt wird vergehen. Und wenn du die Welt benutzt, wenn du Auto benutzt, um wohin zu fahren, dann freu dich, dass es dich dahin fährt. Aber wenn es auseinanderfällt, Entschuldigung, ist der Lauf dieser Welt. Ich habe mal Zeit gehabt, da habe ich mich geärgert, weil dauernd alles kaputt gegangen ist. Da habe ich wirklich geärgert. Da ist meistens das kaputt gegangen, was mir gerade gefallen hat. Und das hat mich doppelt geärgert. Ich weiß noch, wo Alibert das erste Mal in den Spiegel rausgeflogen ist. Also da kriegst du dann schon einen Stau. Aber du musst dir bewusst sein, das ist ja bloß lumpiges Material. Plastik geht kaputt nach einer Zeit. Das ist genau wie die Fahrradhelme. Nach einer Zeit kannst du wegwerfen. Alles, was Plastik ist, kannst du nach einer Zeit wegwerfen, weil es einen Ablauf hat, wo einfach die Materialermüdung kommt. Das Zeug ist kaputt. Irgendwann musst du mitrechnen, dass nicht mehr das taugt, was war. Das mag jetzt nicht für alle Stoffe gelten und nicht jedes Plastik, aber so der Grundtendenz ist einfach, je nachdem, was du hast, geht es kaputt, das Eisen rostet. Wisst ihr, und wenn du manche Dinge siehst, ich habe jetzt in der Garage geräumt und selbst mein geliebtes Papier taugt nichts auf der Uhr, habe ich jetzt festgestellt. Die Säure, die drin ist, zerstört, das ist nur Frage der Zeit. Aber hier ist etwas, wo die Bibel einfach sagt, nimm es nicht so ernst, lebe, wie wenn das gar nicht wäre. Ja? Wie soll das gehen? Kolosser 3. Wie stopfe ich jetzt das Ding? Da sagt die Bibel, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Aber da muss man richtig verstehen. Da dagegen steht 1. Korinther 7, 29 Folgeverse. Wenn jetzt jemand bloß noch rumläuft und sagt, ich bin in den himmlischen Örtern, dann ist er wieder in der Überfrömmigkeit dem Teufel ins Messer gelaufen. Sondern ich lebe normal in dieser Welt, anständig, vernünftig, mit Niveau. Und trotzdem ist mein innerer Mensch von dem nicht zu sehr erschütterbar, weil ich nämlich die himmlischen Dinge im Auge habe. Ich konnte, wo ich in Stuttgart war, wo mir schon politisch brisante Dinge abgewickelt haben, konnte ich nicht sagen, zum Beispiel, wenn man zu mir gesagt hat, Wochenende muss das Ding abgewickelt werden, konnte ich nicht sagen, oh Entschuldigung, da habe ich ein paar geistliche Dinge vor, ich kann nicht. Ich bin immer nur ein Angestellter gewesen. Da muss ich dann sagen, Entschuldigung, ich lebe in dieser Welt. Also muss ich schon überlegen, was ganz anderes ist, wenn man zu mir sagt, tu etwas, was Sünde ist, dann sage ich nein. Selbst wenn es eine Kündigung gebracht hätte, das ist was anderes. Aber wisst ihr, wir leben in dieser Welt vernünftig und trotzdem sind wir innerlich im Himmel. Wir leben innerlich mit dem Herr Jesus. Er ist der diese seelische, wie soll ich sagen, Bedürfnisbombe entschärft und uns zur Ruhe bringt. Und jetzt müssen wir einfach zur Bibel ein bisschen mehr glauben, wenn nämlich in Johannes 10,10 geschrieben steht, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Sagt er jetzt, er ist gekommen, um das zu tun. Dann muss ich sagen, Herr Jesus, wenn ich jetzt zu dir komme und die richtige Haltung dir gegenüber einnehme und mich für mit Christus gekreuzigt halte, in den himmlischen Ort erlebe und trotzdem vernünftig in dieser Welt, dann muss dieses Bedürfnis der Seele weggehen. Es muss weggehen. Wie? Entschuldigung, sagt die Bibel nicht. Sagt sie nicht. Sie sagt nur, es geht weg, aber nicht wie. Wisst ihr, Mensch ist immer so, er will dann Technik, er will dann Tricks und ich muss nur sagen, ich muss nur zu mich immer Jesus zuwenden und dann passiert es. Aber wie er das macht, sagt die Bibel nicht. Sie sagt, das Mittel, wenn die Welt zu sehr zieht und juckt und wenn hier der Riss immer klaffender wird in der Seele, du bist mit Christus gekreuzigt, handle im Glauben, halte dich dafür und geh vorwärts. Nimm der Herr Jesus seine ganze Fülle an. Lass ihn dein Ein und Alles sein, in der Stille in allem und lebe trotzdem vernünftig. Aber wie das Gott genau macht, weiß ich nicht. Ich habe eine Stelle gefunden, die hat mich schon vor vielen Jahren haben mich die immer wieder erschüttert. Die erschüttert mich eigentlich jedes Mal, wenn ich sie bewusst mir vornehme. Jesaja 40. Schattenbild. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet ist. Das heißt, die Bindungen, dass ihre Schuld abgetragen ist, die Sünde. Das passiert aber immer gläubig. Er wird mit Christus gekreuzigt, er hat Vergebung der Sünde. Das passiert bei der Wiedergeburt. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Zweifaches heißt einmal das Blut für die Sünden und das Kreuz für die Sünde Natur oder die Sünde. Und jetzt sagt er, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, nicht im Tempel, nicht im Lager Israels, sondern in der Wüste, wo es wüst ist, was mir nicht gefällt, in der Krise. Was sagt er? Bereite du, praktisch Gläubiger, ich sage es mal in meinen Worten, dem Herrn einen Weg. Das heißt, du musst die Rampe bauen, dass der Herr, durch deine Haltung, dass der Herr diese Bedürfnisse deiner Seele stillen kann, dieses Loch zumachen kann. Jetzt erklärt er das. Hat mich tief erschüttert. Jedes Tal soll erhöht werden. Das heißt, ich muss auch bereit sein, mein Tal, meine Depressionen an meinen Jesus auszuliefern. Wisst ihr, manche Leute baden im Selbstmitleid, aber ich muss bereit sein, auch wenn ich depressiv bin, das einmal Jesus bewusst auszuliefern und das herzugeben. Genauso muss jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, wenn hier Hochmut da ist, wenn das Fell juckt, so sagt man ja. Wenn es einem zugeht, Gott, muss ich bereit sein, das auch zu opfern. Das gerade ist, das sagt, was uneben ist, soll gerade werden. Also, gell, was so ein bisschen zwielichtig ist, da geht es dann eher um, wie soll ich sagen, kleine Tricks, kleine Kompromisse um die Dinge. Will er nicht, soll gerade werden, was hügelig ist, zur Ebene. Es geht auch in die Richtung. Und dann sagt er, dann wird sich die Herrlichkeit des Herrn offenbaren. Das heißt, wenn ich bereit bin, einmal Jesus das zu bringen, was mich quält in diesem Bedürfnis der Seele, wenn ich ihm das bringe, meine Depression, mein Hochmut, mein Maul, was ich nicht halten kann, meine Faszination von bestimmten Leuten, von Sport, von allem Möglichen, vielleicht vom anderen Geschlecht, vielleicht von der Intelligenz, vom Wissen, vom Lesen, vom Wandern, von alles. Ich sage, das ist alles gar nicht schlecht, das ist doch alles gut. Aber wenn das zur Gefahr wird, dass ich ihm das bringe, ihm ausliefere, dass er meine Täler einebnet, dass er meine Hügel abdreckt, dass das, was krumm ist, gerade gemacht wird und das Leichtwellige, das so ein bisschen kaum Sichtbare, das Unscheinbare, dass das gesteilt wird. Jesaja 43, da geht es dann weiter. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist für jeden Gläubigen die Verheißung. Jeder Gläubige ist erlöst. Jeder Gläubige ist im Buch des Lebens eingeschrieben. Jeder Gläubige fällt hier drunter. Was sagt sie dann? Wenn du durchs Wasser gehst. Und ihr wisst, was laut Offenbarung 17, 15 Wasser bedeutet, nämlich Menschen. So will ich bei dir sein. Das heißt, wenn wir jetzt Angst kriegen und da kann auch dieses Loch in der Seele rebellieren vor Menschen, dann sagt er, ich bin bei dir. Selbst wenn du durch Ströme gehst, wenn das Wasser wild wird, sie werden dich nicht ersäufen. Das ist auch das, wo die Jünger zum Beispiel plötzlich vor der Obrigkeit in Jerusalem standen. Unbedarfte Fischer, und die haben dann Zeugnis gegeben, dass das gewaltig war, dass die nichts mehr zu sagen hatten und nur noch drohen konnten. Wenn du durchs Feuer gehst, auch durchs Gericht oder durchs Elend, selbst dann wirkt die Erlösung. Er sagt hier, du sollst nicht versenkt werden, die Flamme soll dich nicht verbrennen. Das heißt, allen denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Selbst wenn ich unter einem Gericht bin und ich kann unter ein Gericht kommen wegen meinem persönlichen Leben, ich kann aber auch unter Gericht kommen, weil Deutschland ein Land von Huren, Ehebrechern und Gotteslästern und Götzendiener geworden ist, weil Gott zum Beispiel über ein Land Gericht gibt. Da hat es ruckzuck. Und da ist leider nicht wie im Land Gosen, dass dann Albstadt oder dass Gott 10 Gerechte sucht. Sondern da kann es dann sein, da trifft es ein ganzes Volk. Wer das wissen will, wie das geht, lese die Geschichte des Dritten Reiches, des Zweiten Weltkriegs. Natürlich bewahrt Gott wieder den Einzelnen, wenn er zu ihm schreit und Hoffnung auf ihn hat und den Namen des Herrn anruft. Aber es kann sein, ich gehe da durch. Und dann sagt die Bibel, die Flamme wird dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Retter. Er sagt, er fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wisst ihr, da kommt das Entscheidende. Ich muss bereit sein, ehrlich vor Gott zuzugeben, hier ist mein Tal, hier ist mein Hügel, hier ist meine Krummheit, meine Trickserei. Und einfach hingehen und sagen, Herr, ich liefere es dir aus. Ich gebe es preis, ich gebe es auf. Nicht durch meine Kraft, weil ich habe die ja nicht, sondern aufgrund deines Opfers fließt mir die Kraft zu, dass ich das kann. Und jetzt erwarte ich, dass du es ausfüllst. Du sagst, du bist das Leben und ich werde es in der Fülle haben. Ich will jetzt beginnen, nach geistlichen Dingen zu trachten. Und dann in dieser Erwartung, 2. Korinther 1, Vers 10, sagt der Paulus ganz, ganz, ganz sachlich. Er hat uns auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Da steht extra ein spezifisches Wort im Griechischen, das meint Rettung aus der Not. Das heißt, noch kann ich auch erwarten, dass mich der Herr aus jeder Not, wo ich reingerate, dass er mich rettet. Ja, was heißt retten? Dass er die Situation ändert? Nicht unbedingt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder er verändert die Situation oder er lässt mich überwinden, überleben, geistlich überleben. Es kann auch der Tod bedeuten, geistlich überleben in der Situation. Paulus hat es erlebt bis zum Exzess. Wenn ihr das wissen wollt, lest 2. Korinther 6 in Ruhe. Und hier sagt er, dass er sich als Diener Gottes empfiehlt, in standhaftem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, in Wachen, im Fasten. Fasten ist das Bindeglied. Elend, Not, Kampf, Anfechtung. Jetzt kommt das Zweite. In Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit, in der Rechten und der Linken. Muss ich da ein ähnliches Niveau aufweisen, wenn es gut geht, auch in geistlichen Dingen, wie wenn es schlecht geht? Scheinbar. Auch hier, wisst ihr, wenn es jemandem gut geht, wenn jemand geistlich Sieg hat, muss man aufpassen, dass man hier das nicht zum Stopfen für sein seelisches Loch benutzt. Wisst ihr, ich hab den Mensch durchschaut, das ist so schlimm, dass man auch religiöse, geistliche Dinge nimmt, um sein seelisches Loch zuzumachen. Unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachricht, das bringt eine gemischte Sache, als Verführer und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Er sagt hier praktisch wieder das Gleiche, die Umstände spielen keine Rolle. Entschuldigung, wenn ich mal so weit bin, dass ich sage, der Herr Jesus ist mein Ein und Alles, die Umstände spielen keine Rolle, da bin ich durch. Soll ich ehrlich was sagen? So weit bin ich nicht. Ich gerade oft. Aber im Hirn ist mir es klar. Wisst ihr, im Geist ist mir es klar. Bloß diese elende Seele will es nicht kapieren. Wie mein Hirn tut mit, da habe ich keinen Mangel an dem Punkt. Erkenntnis ist okay. Aber das auszuleben, das ist die Kunst. Wisst ihr, und da ist Jesaja 40 der entscheidende Punkt. Hier ist ein Tal, Herr, mach es eben. Hier ist ein Hügel, Herr, mach ihn glatt. Hier ist meine Trickserei. Mach es gerade, so bolzgerade wie eine Autobahn, wie eine Straße, die von oben wunderbar geradeaus läuft. Wieso können wir sagen, ach, Karl Hermann, übertreib doch nicht, das ist doch alles gar nicht so schlimm. Wisst ihr, wie das ist? Das ist ganz einfach, das ist wie ein Computervirus. Kennt ihr Computerviren? Computerviren haben oft die unangenehme Eigenschaft, manchmal machen sie alles kaputt, aber es gibt auch Viren, die machen gar nicht alles kaputt, es tut bloß nicht mehr richtig. Es tut im Prinzip schon alles, aber so richtig tut es nicht mehr. Plötzlich stellt es dir dauernd von klein auf Großschreibung und solche Sachen, es sind ärgerliche Dinge. Und so ist es oft bei Gläubigen. Das ist ein Virus. Der bringt dich noch nicht zu Fall, aber es tut nicht mehr so richtig. Wenn es halt nicht mehr so richtig tut, irgendwann kommt dann die Situation, wo es schwierig wird. Und jetzt kommt das, was ich meine, was wir tun müssen, dass der Jesus diesen Schaden angehen kann. Und zwar Paulus sagt in Philipper 1, 21, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben mein Gewinn. Ich weiß noch, wo in meinem Leben das erste Mal die Situation kam, wo ich sagen musste, also gut, wenn ich dann stirb, dann ist okay. Ich weiß nicht, ob das altersbedingt ist. Aber dass man einfach sagt, gut, ich gehöre dem Herrn, meine Zukunft ist in der Ewigkeit und hier auf der Erde ist Christus mein Leben. Der Herr Jesus ist das Wichtigste, was ich habe. Wenn man mir alles nimmt und ich habe ihn, habe ich überwunden, habe ich gewonnen. Wisst ihr, ich habe Solzhenitsyn gelesen. Ein Tag im Leben des Ivan Denisowitsch. Ich empfehle normal keine weltlichen Bücher. Wenn man das Buch liest, da fällt einem etwas auf. Da siehst du, wie ein Tag im KZ, im sogenannten Gulag der Russen, abläuft. Ich denke unter Stalins Herrschaft. Schauen das gleiche wie Hitlers KZs. Und da siehst du einen Mann und zu dem, da jammern alle und der eine Mann sagt zu Deutsch, ich sage es mal in meinen Worten, ich bin dankbar, dass ich hier bin. Da sagt die, du spinnst. Dann erklärt er es ihnen. Dann sagt, ich bin Baptist, ich bin Gläubiger, ich habe draußen mit der Welt Probleme und jetzt hier drin habe ich endlich meine Ruhe. Die Versuchung ist abgestellt. Da hat es nichts, was mich reizen kann. Es geht dir doch schlecht. Ja, aber geistlich geht es mir hervorragend. Wo ich das erste Mal gelesen habe, hat es mich geschüttelt. Da habe ich gedacht, ist es das? Sicher ein Extrembeispiel, aber da ist was dran. Philipper 2,17. Wenn ich auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer und dem priestlichen Dienst eures Glaubens, so bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Er sagt hier, und selbst wenn ich geopfert werden müsste und dass er als Trankopfer ausgegossen wurde, das ist ja passiert an der Straße in Ostia, als sie ihn geköpft haben. Sie haben Paulus ja geköpft. So ist die Überlieferung. Das ist sein Trankopfer. Das ist schon ein prophetischer Text, der gewusst, wie er stirbt. 2. Timotheus 4, Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. So wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen, mich in sein himmlisches Reich retten. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wisst ihr, ich kenne das. Ich werde manchmal schon extrem verleumdet. Ich habe das bis vor ein paar Jahren nicht gekannt. Ich war irgendwo geschützt. Bis plötzlich Leute Sex behauptet haben, öffentlich. Und seit es sowas wie Internet gibt, kann man das in der ganzen Welt relativ schnell verbreiten, wenn es nur so verlogen ist. Hier sagt Paulus, der Herr wird mich erlösen, auch von jedem boshaften Werk. Man braucht sich da nicht aufregen. Er wird mich in sein himmlisches Reich hineinretten. Wisst ihr, wenn unsere Haltung so ist, dass ich sage, Herr, ich bring dir mein Tal, ich bring dir mein Hügel, ich bring dir mein Elend, ich bring dir meine Bedürfnisse, ich bring dir alles, ganz ehrlich. Und erwarte einfach, der du das Leben bist, dass du das ausfüllst. Ich will mit dir leben. Füll es aus. Das ist eine Frage der Beziehung zwischen meinem Jesus und mir. Und dann kommt diese ungeheure Gewissheit, er wird mich hier durchbringen. Das heißt, die äußeren Umstände sind zweitrangig. Ich sage nicht, dass jetzt mir darum beten müsse, dass das passiert, was bei diesem Ivan Denisowitsch passiert ist. Das tue ich auch nicht. Ich sage, das ist eine Möglichkeit, aber Gott kann auch das Gleiche schaffen hier mitten in unserem Alltagstrubel. Philipper 3,17. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verdorben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und dann sagt unser Bürgerrecht, ist aber im Himmel. Und er sagt nicht, dass es Ungläubige sind. Er sagt, es sind Gläubige. Wisst ihr, Geschwister, und das Ding ist relativ einfach. Wenn ich einmal zu folgender Einschätzung komme, meiner seelischen Bedürfnisse, für euch, ihr lieben Lüste, für euch, ihr lieben Begierden, für alles, was aus dem Ruder läuft. Es ist zum Beispiel nicht falsch, sich an der Sonne zu freuen, man kann sich an allem freuen, das ist ja okay, da sei nichts dagegen. Sondern ich meine, das, was aus dem Ruder läuft, was gefährlich wird, dass ich das erkenne, für das alles hat Gott ein einziges Mittel, das Kreuz. Wisst ihr, was Kreuz heißt? Tod. Tod. Ich habe jetzt wieder aufgeräumt in der Garage, ist ein Lebenswerk, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer geglaubt, ich habe Berge von Papier. Habe ich nicht. Ich habe Gebirge von Papier. Gebirge. Wäschkörbe voll. Aber interessantes Zeugs drin, muss ich sagen. Habe wieder ein Blatt Papier gefunden. Das ist eine Zeichnung.
Da siehst du eine wunderschöne Frau vor einem runden Spiegel sitzen. Wenn du deine Optik, also dein Fokus, der Blickwinkel wechselst, siehst du plötzlich, was aus der Schönheit werden wird. Das ist eine alte Frau mit Kopftuch und einer ganz krummen Nase und einem ganz spitzen Kinn. Und ich denke einfach, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man den richtigen Blick kriegt. Dass man weiß, meine alte Natur gehört als Kreuz. Irgendwann werde ich sterben und dann spielt das alles gar keine Rolle mehr. Meine Zukunft ist im Himmel. Philipper 3,1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch immer wieder dasselbe zu sagen, ist mir nicht lästig, aber euch macht es gewiss. Lasst uns eifersüchtig darüber wachen, dass die Befriedigung unseres Lebens, die Freude vom Herr Jesus kommt, von seinem Wort, vom Gebet, von der Gemeinschaft mit ihm. Und so sehr wird die anderen Dinge vielleicht schätzen. Ich will die gar nicht gering achten oder abtun, aber sie gehört in die zweite Reihe. Wenn das der Fall ist, dann wird dieses seelische Loch, das erst nach der Auferstehung weg ist, wenn ich das Auferstehungsleib kriege, dann hat es keine Macht über mich. Und dann kann ich sagen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, lebe ich für ihn. Ohne überfromm zu werden, ohne laut zu werden. Und ich sage es euch ganz ehrlich, es ist eine Kunst. Es ist nicht billig, es ist eine Kunst. Ich bin zu wenig Künstler, um diese Kunst zu beherrschen. Aber ich habe einen, der sie völlig beherrscht. Wenn wir jetzt beginnen, zum Herrn Jesus zu fliehen, uns ihm auszuliefern, dann machen wir keine neue Lehre draus, dann machen wir keine neue Bewegung draus, sondern dann fangen wir einfach an, unser Leben vor Gott so zu gestalten, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Dann sollte das geschehen, was die alten Brüder uns immer gezeigt haben, das hat mich immer fasziniert, steht im Jesaja, dass wir Friede haben werden wie ein Wasserstrom. Ich habe jetzt mit einem Mann diskutiert, der eine gute Position hat, der in viele Verführungen hineingeraten ist und dann am Schluss schreibt er mir, aber den Frieden habe ich nicht mehr. Na bedenkt. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, gesagt, das ist aber das Wichtigste. Friede wie ein Wasserstrom. Und den löst bloß einer aus, der Herr Jesus. Und der stopft diese Löcher der Seele auf eine ganz einfache Art. Und dann brauche ich die Welt nicht mehr, dann kann ich die Welt wirklich so benutzen, wie wenn sie gar nicht brauchen würde. Dann brauche ich gar niemanden, dann brauche ich bloß nur ihn. Und dann ist es wie auf dem Berg der Verklärung, Matthäus 17. Wenn ich dann meine Augen öffne und plötzlich sage, was ist jetzt Realität, geistlich für mich, dann steht geschrieben, sie sahen niemand als Jesus allein. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Ich möchte beten. Der Jesus möchte einfach danken, dass du alles getan hast am Kreuz von Golgatha und dass es dich ein ungeheurer Preis gekostet hat, das zu tun, mit deinem Blut unsere Sünde abzuwaschen, aber auch mit deinem Kreuz unseren alten Menschen auszuschalten. Dass du dieses Paket der Erlösung gegeben hast, in dem Leben und volles Genüge drin ist, auch dass durch das einfach, wenn wir die richtige Glaubenshaltung einnehmen, unser ganzes seelisches Bedürfnispotenzial befriedigt, ausgeschaltet, zur Ruhe gebracht wird. Du weißt, wo ich stehe, du weißt, wo ich rumkämpfe, du weißt, wo jeder von meinen Brüdern und Schwestern rumkämpft. Erbarm dich einfach, dass du jedem so begegnen kannst, dass die Seele zur Ruhe kommt. Wenn nur eine Seele in unserer Mitte ist, die gar nicht gerettet ist, dann erbarme dich. Du bist der Herr, der in der Gemeinde wandelt und wir vertrauen darauf, dass du das auch bei uns tust und dass du mit uns zum Ziele kommst. Dafür danke ich dir. Amen.